Also mein Name ist Torben Friese, ich bin Pastor in unserem Gemeindebund, aber zurzeit bin ich in Elternzeit und wir werden in Mission gehen, aber das dauert noch ein bisschen und da erzähle ich was nach der Predigt zu. Ganz viele hier aus dem Saal, die kennen mich, uns noch, weil wir während der Zeit, als wir am theologischen Seminar Beröa studiert haben, hier in der Gemeinde gewesen sind. Ich werde erst die Predigt halten. Dann sehen wir ein Video und dann stelle ich das Missionsprojekt vor. Und ich bete zu Beginn. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Morgen und ich bitte dich um Gnade zu reden und Gnade zu hören. Amen. Ja, vielleicht seht ihr schon die PowerPoint, wenn nicht, die darf jetzt angeschaltet werden. Gott hat mir einen besonderen Text aufs Herz gelegt, Bibeltext, und ich habe den erst gelesen und habe gedacht, ah, das ist ja, was soll der mir denn sagen? Oh, man kann das gar nicht sehen, ne? Ach, wie schrecklich für euch. Ich mache eine PowerPoint und ihr könnt sie nicht sehen. Naja, ich weiß nicht, ob man da noch was ändern kann mit der Farbwahl oder ob das so bleibt. Wer, was, wie? Der Gesalbte, der Auftrag, die Herzenshaltung. Also, wir gehen, und ihr müsst jetzt gut aufpassen, weil ich wirklich versuche, kurz zu predigen. Also, wer ist Jesus? Also, an wen glaubst du eigentlich? Was ist unser Auftrag als Gemeinde? Und wie können wir ihn erfüllen? Und vielleicht hast du dich diese Frage schon mal gestellt. Nächste Folie. Was bringt mir mein Glaube eigentlich? Ja, ich habe manchmal so ketzerische Gedanken, ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber ich denke manchmal so Sachen und vielleicht hast du dich schon mal gefragt, was bringt dir dein Glaube eigentlich daran, dass du an Jesus glaubst? Und zurzeit komme ich ja auch ein bisschen rum in den Gemeinden und ich habe für ganz viele Gemeinden auf den Herzen, die Leute, die da sind, die brauchen Ermutigung, Ermutigung und nochmals Ermutigung. Und vielleicht fällt deine Analyse ja auch ziemlich nüchtern aus, wenn du sagst, was bringt mir mein Glaube eigentlich für mein Leben? Macht er mich wirklich fröhlicher, freier, freundlicher? Und ich möchte mal mit einer Gegenfrage darauf antworten, weil ich auch glaube, dass Jesus uns die stellt. An wen glaubst du denn eigentlich? Also Jesus hat in Markus 8, ab Vers 27, können wir das mal lesen, seinen Jüngern diese Frage auch gestellt. Und zwar steht dort geschrieben, Markus 8, ab Vers 27, und Jesus und seine Jünger gingen hinaus in die Dörfer von Caesarea Philippi. Und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, was sagen die Menschen, wer bin ich? Sie aber antworteten ihm und sagten, Johannes der Täufer und andere Elia und noch andere einer der Propheten. Und er fragte sie, ihr aber, was sagt ihr, wer bin ich? Petrus antwortete und spricht zu ihm, du bist der Christus. Und er redete ihnen ernstlich zu, dass sie mit niemanden über ihn reden sollten. Ja, das ist doch eine spannende Frage. Wer ist Jesus für dich? Damals, die Leute hatten eine Antwort darauf. Die einen haben gesagt, das ist Johannes der Täufer. Manche haben sogar geglaubt, Johannes der Täufer sei wieder auferstanden von den Toten. Darum tut er so welche Wunder. Das Markante an Johannes dem Täufer ist ja gewesen, dass er ein Bußprediger gewesen ist. Jemand, der zur Umkehr aufgerufen hat. Und Jesus hat ja diese Botschaft auch aufgegriffen. Also Jesus ist ja der, der uns sagt, bisher bist du dein Leben ohne Gott gegangen. Und das hat seine Folgen gehabt. Und jetzt sollst du umkehren in eine andere Richtung und mit Gott dein Leben leben. Aber so ein bisschen hat dieser Bußprediger natürlich auch immer was von diesem richtenden Gott. Und natürlich haben wir einen richtenden Gott, der die Sünde auch richtet. Aber wenn es nur dabei bleibt und dein Gottesbild immer ist, du denkst, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann schlägt aber Gott drauf und zu und dann passiert was ganz Schlimmes in meinem Leben, dann würde ich doch zumindest sagen, ist das sehr, sehr einseitig und entspricht nicht dem Vaterherzen Gottes. Da gibt's ja noch eine ganz andere Seite an Gott. Dann haben andere gesagt, Jesus, du bist Elia. Elia war ein Prophet aus dem Alten Testament und bemerkenswerterweise war er ein Prophet der Wunder und der Krafttaten. In seinem Dienst sind Wunder passiert. Da hat das Mehl nicht aufgehört und das Öl nicht, als eine Hungersnot war. Elia war ein einfacher Mann, wie wir, steht geschrieben. Er betete und es hörte auf zu regnen. 3,5 Jahre. Und er fing wieder an zu beten und es fing wieder an zu regnen. Er war da auf dem Berg Karmel, er hat das ganze Volk versammelt und er hat gesagt, also welcher Gott, der wahre Gott ist Israel, jetzt entscheidet euch doch mal, hier ist Baal der wahre Gott oder ist Jahwe der wahre Gott, der soll Feuer vom Himmel lassen. Also im Dienst von Elia, und er hat ja nachher seinen Mantel auch dem Elisa gegeben und bei dem noch mehr, da sind wirklich Krafttaten und Wunder passiert. Und wer ist Jesus für dich? Ist Jesus für dich so ein Elia, der mal so ausgepackt wird, wenn man ein Wunder braucht? So ein Notnagel, wenn nichts mehr geht, dann muss Jesus mir helfen. Ich habe nicht gelernt für die Schulaufgabe, für die Klassenarbeit. Aber Jesus, jetzt Hilfe, schnell. Und ich kenne diese Stoß- und Notgebete natürlich auch. Und der Herr ist ja auch oft gnädig und er hilft uns dann auch. Und oftmals, wenn wir wirklich ein Wunder brauchen, dann schenkt er uns auch eins. Aber wenn das alles ist, was Jesus für dich ist, schade, dann ist es zu wenig. Da gibt es noch mehr. Und andere haben dann gesagt, er ist einer der Propheten. Ist Jesus für dich vielleicht der große religiöse Lehrer? Och, Jana, du hast ein dienendes Herz. Danke. Du kannst mir das Wasser reichen, du. Was das jetzt zu bedeuten hat, weiß ich auch nicht. Dankeschön. Vielleicht ist Jesus für dich dieser religiöse Lehrer für sonntagsvormittags, bei denen es in der Gemeinde geht und vielleicht noch in der Woche in der Hausgruppe und der dir zeigt, wie man an Gott glauben kann. Und das ist ja auch gut und richtig. Aber wenn das alles ist, dann ist das zu wenig. Jesus ist noch mehr. Und Petrus sagt es ganz deutlich, du bist der Christus. Und dem werden wir gleich noch ein bisschen auf den Grund gehen, was das denn bedeutet. Und Jesus fängt dann hier selber an und er fing an, sie zu lehren. Der Sohn des Menschen muss vieles leiden. Jetzt können wir genau die neue Folie auch uns ansehen. Muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und den Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Also das ist ja was Interessantes. Kommen wir gleich noch zu, was das bedeutet, dass er der Christus ist. Aber Jesus fängt hier schon mal eine Sache an klarzustellen. Und wenn wir dann weiterlesen, und er redete das Wort mit Offenheit und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger und tadelte Petrus und sagte, geh weg hinter mich, Satan, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was der Menschen ist. Also Petrus hatte offensichtlich eine ganz andere Erwartungshaltung, was der Christus ist und was er vollbringen wird, als Jesus davon eine Vorstellung hatte. Jesus hat gesagt, ja, können wir nachlesen in einem anderen Evangelium, das stimmt, Petrus, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, du sollst nicht mehr Kaiphas oder du sollst nicht mehr Simon heißen, sondern du bist Kaiphas, du bist Petrus, du bist der Fels, auf dir will ich meine Gemeinde bauen und so weiter und so fort, hat er ihm alles zugesprochen. Und Petrus, ich denke, er hatte diese Erwartungshaltung, Jesus ist der Christus und er wird Großes tun und Großes vollbringen und ich komme da am Ende auch groß bei raus. Wir lesen zwischendrin in den Evangelien, die waren ja schon auf dem Weg nach Jerusalem und die haben unter sich schon die Ministerposten so ausgemacht. Wir gehen jetzt nach Jerusalem rein, Jesus wird König, yeah, yeah, yeah. Wir kommen ja an die Macht und es wird alles ganz wunderbar. Und die haben schon so unter sich verhandelt, wer denn hier der Größte ist und wer denn da was zu sagen hat. Und hier stellt Jesus erstmal eins total klar. Er sagt, ja, ich bin der Christus, aber weißt du, Petrus, was das bedeuten wird? Der Christus wird vieles leiden und verworfen werden. Von den Ältesten, das waren die politischen Führer damals. Also wir würden vielleicht sagen vom Bürgermeister heute. Von den Hohepriestern, das waren die religiösen Machthaber, die damals halt an dem Tempelkult gut verdient hatten und da ihre Prestige und ihre gesellschaftliche Position hatten und auch von den Schriftgelehrten, wir wollen sagen von den theologisch Ausgebildeten, und er wird getötet werden und nach 3 Tagen wird er wieder auferstehen werden. Und das ist etwas, was in der Denke des Petrus überhaupt nicht drin gewesen ist. Er hat sich vorgestellt, ich hab's mal so überschrieben, ein Christ hat keine Probleme. Ich werde jetzt Christ und alle meine Probleme, die ich habe und alle meine Sorgen, und vielleicht sind wir Verkündiger da manchmal auch dran schuld, dass Menschen auf so eine Gedanken kommen, ich habe jetzt überhaupt gar keine Probleme mehr. Und Jesus sagt hier zu Petrus, also hör mal zu, was das bedeutet, dass ich Christus bin, das wird hart werden. Stell dich da schon mal drauf ein. Es wird kein einfacher Weg sein. Die Welt wird es nicht verstehen. Die politisch Machthabenden werden es nicht verstehen, die religiös Machthabenden werden es nicht verstehen und die Weisheit für sich gepachtet haben, die werden es auch nicht verstehen. Also ist doch mal interessant, da so ein bisschen hineinzuschauen. Christus, was bedeutet das eigentlich? Wir sagen immer so Jesus Christus, als wenn Christus der Nachname von Jesus gewesen wäre. War er aber nicht. Man hat damals gesagt, Jesus von Nazareth, dass man gewusst hat, wer es ist. Christus ist ein Titel, ist eine Bezeichnung, ist das griechische Wort für das hebräische Messias und bedeutet auf Deutsch so viel wie Gesalbter. Jetzt muss man wissen, was ist das Besondere an einem Gesalbten? Damals im Alten Testament sind die Könige gesalbt worden und also mit Öl übergossen worden und eingesetzt worden, so in ihr Amt. Jetzt ist aber Jesus ja nie als König irgendwann mal eingesetzt worden und gesalbt worden. Ganz im Gegenteil, als die Menschen ihn zum König machen wollten, ist er weggerannt. Sondern von Jesus lesen wir in Lukas 4, Vers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Also Jesus sagt hier, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Also Jesus ist gesalbt worden mit Heiligen Geist. Und dann bringt er uns zum Ausdruck, was diese Salbung mit Heiligen Geist bewirkt, was das bedeutet. Nämlich das Evangelium den Armen zu verkündigen. Man könnte auch übersetzen, die auf Hilfe angewiesen sind, auf Unterstützung, den Bettlern, die es selber nicht schaffen. Und mir ist dazu eingefallen, dieses Wort von Jesus, selig sind die geistlich Armen, die um ihrer Armut vor Gott Bescheid wissen. Und ich frage mich manchmal, Gott, warum hast du mich erwählt? ich fühle mich jetzt nicht als besonders fromm. Ich sehe mich jetzt nicht irgendwie als was Spezielles an oder so, sondern ich sag oft, Herr, ich kann das nicht. Ich schaff das nicht. Ich kann keine Kranken heilen, ich kann keine Wunder vollbringen, ich kann das alles nicht tun und trotzdem rufst du mich dazu, so eine Dinge zu machen in deinen Namen. Er hat mich gesandt zu predigen den Gefangenen. Jetzt ist der Jesus nicht in erster Linie durch die Gefängnisse von Israel gewandert und hat so ein Prison Ministry, Gefängnisdienst aufgebaut, sondern er ist umhergezogen und hat viele Leute befreit, die wirklich von Dämonen geplagt waren. Ist jetzt schon etliche Monate wieder her, aber da ist es uns entführt, tatsächlich passiert, im Gottesdienst während einer Lobpreiszeit, auf einmal fängt da ein Mensch an zu manifestieren. So wie wir das aus der Bibel lesen. Auf einmal war so eine ganze Reihe Stühle um den frei, die sind irgendwie herumgeflogen. Jeder, der im Rumstand, hat gebetet. Der Mensch hat auch im Gottesdienst später noch Zeugnis gegeben, dass er frei geworden ist, dass er es nie für möglich gehalten hat, mal frei zu werden. Und das sah ein bisschen sehr merkwürdig aus. Es sah so ein bisschen aus, er würde die Stühle da so rumschmeißen. Aber er hat gesagt, er hat versucht, sich mit seinen Fäusten an den Stühlen festzuhalten, weil seine Fäuste haben versucht, ihn zu schlagen. Das ging so 2-3 Minuten, war ein Riesenspektakel. Aber dann war der Mann frei. Jesus hat Besessene befreit und der tut das auch heute noch. Und den Blinden, dass sie sehen sollen. Jesus hat einige Blinde sehend gemacht. Also die waren wirklich blind und er hat sie wirklich sehend gemacht. Aber was er vor allen Dingen auch gemacht hat, hat Leuten die Augen geöffnet für die Wahrheit des Wortes Gottes. Und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Also das ist interessant. Ich habe das mal ein bisschen nachgeschaut in der Bibel, wo ich diesen Begriff überall finde. Und es gibt mehrere Bibelworte, die davon sprechen, dass Jesus die zerschlagen oder dass Gott, dass der Herr, die zerschlagenen Geistes sind und gebrochenen Herzens sind, dass er die Menschen nicht verachtet, sondern dass er ihnen besonders nahe sein will und sie auch heilt und wiederherstellen möchte, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Ich habe euch das ja gerade erzählt, ich habe manchmal so ketzerische Gedanken. Und einer meiner ketzerischen Gedanken ist, warum bekehren sich in Deutschland so wenig Menschen? Ja, also es ist mir wirklich eine Not. Und auch in unseren Gemeinden, auch in unseren Pfingstgemeinden, wenig, sage ich mal so, wirklich von der Menge her irgendwie Wachstum. Da seid ihr keine Ausnahme, sondern das geht wirklich vielen Gemeinden so. Und ich frage mich, was läuft da falsch? In anderen Ländern ist es anders. Bin ja schon ein bisschen rumgekommen, da sind die Menschen irgendwie viel freier, viel offener fürs Evangelium. Und könnte ein Ansatz sein zu sagen, wofür, für welche Personengruppe ruft uns Gott? Für welche Menschen hat er uns einen Auftrag gegeben? Hat er uns Salbung geschenkt? Und wenn ich diese Bibelstelle aus Lukas 4, 18 hier nehme, dann lese ich von Armen, von Gefangenen, von Blinden, von Zerschlagenen. Vielleicht sind das nicht immer die Menschen, die wir suchen, so als Gemeinde. Wir wünschen uns irgendwie die, ich sag jetzt mal so, die Mittelschicht. Das spricht uns irgendwie an, die Kinder haben, bei denen so, ich sag jetzt mal so, das Leben läuft und eigentlich im Großen und Ganzen alles in Ordnung ist und obendrauf kommt noch der Glaube dann an Jesus dazu. Aber irgendwie, denen geht's ja gut. Die sehen ja gar keine Not, ihr Leben irgendwie zu ändern und Jesus anzunehmen. Und hier sehe ich, was Jesus gesagt hat, wofür diese Salbung da ist, die Gott ihm gegeben hat. Ist das mein Kind? Nee, ne? Ist dein Kind. Nein, Herr, segne dieses Kind. Das ist immer. Wenn ein Baby schreit, ist doch irgendwie die ganze Versammlung, irgendwas muss jetzt geschehen, dass dieses Baby nicht mehr schreit. Gut, warum ist das alles so wichtig für uns? Ich gebe uns mal so einen ganz kurzen heilsgeschichtlichen Überblick. Jesus kam vom Himmel, er hatte eine Botschaft zu sagen, er verkündigte, er heilte, er befreite auf dieser Erde. Er wurde erhöht am Kreuz, das ist jetzt ein netter Ausdruck dafür, für eine sehr grausame Hinrichtung. Er ist gestorben und er wurde begraben und am dritten Tag auferstanden. Und bis daher ist das fast noch Kulturgut in unserem christlichen Abendland. Also die Leute feiern Weihnachten, Jesus ist mal auf die Welt gekommen, wir feiern Ostern, er ist gekreuzigt und gestorben. Aber jetzt wird es schon spannend, weil spätestens bei Pfingsten, wenn du mal auf die Straße gehst, warum feiern wir Pfingsten? Ich behaupte mal, die meisten wissen es nicht. Und interessant ist, als Jesus auferstanden ist, und in dieser Zeit, wir kommen ja jetzt gerade von Ostern her, sind wir, war er noch 40 Tage hier auf dieser Erde. Das ist so interessant. Was hat er gemacht in diesen 40 Tagen? Wir können in der Apostelgeschichte nachlesen, dass er mit seinen Jüngern zusammen war und dass er sie gelehrt hat. Wir lesen auch einige Begebenheiten, die sich noch ereignet haben in diesen 40 Tagen. Aber was er nicht mehr gemacht hat, er ist nach seiner Auferstehung nicht mehr rumgelaufen und hat gepredigt. Er hat auch keine Kranken mehr geheilt. Er hat keine Wunder mehr vollbracht. Er hat keine Dämonen mehr ausgetrieben. Das hat er alles nicht mehr getan in diesen 40 Tagen. Ist doch interessant. Und dann ist er auf in den Himmel gefahren, nach 40 Tagen. Und 10 Tage später wurde der Heilige Geist aufgegossen auf diese 120, die dort versammelt waren. Und ich sag's mal immer jetzt mal so in meinen eigenen Worten. Vorher hat der Teufel ein Problem gehabt mit einem Jesus, der umhergelaufen ist und ihm wirklich sein Reich streitig gemacht hat. Aber da, nach Pfingsten, hat er ein Problem gehabt mit 120 kleinen Jesusen, die rumgelaufen sind und in seinem Reich streitig gemacht haben. Und diese erste Generation der Jünger, und das finde ich sehr, sehr faszinierend, sie haben es bis in die Machtzentrale des Römischen Reiches geschafft. Der Apostel Paulus schreibt, und grüßt mir die am Hof des Kaisers. Sie waren dort in Rom. Dieses Evangelium hat sich blitzartig und stark ausgebreitet. Warum war da jetzt, klar, es war etwas Neues, aber ich denke, das Besondere daran war, das war die Kraft. Die Leute haben wirklich etwas erlebt. Wir lesen in der Bibel davon, da sind Tote auferweckt worden. Paulus hat mal zu lang gepredigt. Die waren irgendwo in so einem Obergemach, zweiten Stock versammelt. Da ist einer aus dem Fenster rausgefallen, weil der so lang gepredigt hat. Bumm, auf dem Pflaster, tot. Paulus geht hin und weckt den wieder auf von den Toten. Ah, das ist doch der Hammer, oder? Ich glaube, die haben wirklich was erlebt. Die haben erlebt, die reden nicht nur, sondern da ist eine Kraft dahinter. Menschen sind geheilt worden von allen möglichen Krankheiten. Dämonen sind ausgetrieben worden. Und ich möchte uns daran erinnern, die Gemeinde ist der Leib Jesu. Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wir feiern ja heute nicht das Abendmahl. Ich weiß nicht, wann ihr das als Gemeinde feiert, aber heute nicht. Aber Jesus gab seinen physischen, also es ist ein körperlicher Leib, damit ein geistlicher Leib entstehen konnte. Wir sind der Tempel Gottes. Du bist ein Glied am Leib Jesu. Vielleicht eine Hand oder ein Fuß oder ein Mund oder irgendetwas anderes. Dein Leib ist auch ein Tempel des Heiligen Geistes. So steht es geschrieben. Und wir müssen uns das mal bewusst machen. der Herr Jesus ist im Himmel. Selbst als er auferstanden war, hat er nicht mehr das getan, was er vorher getan hat, sondern er hat diesen Auftrag weitergegeben an seine Jünger. Er hat, und das ist unser Auftrag, könnt ihr nachlesen in Matthäus 28 ab Vers 18. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Das ist doch mal eine ganz krasse Ansage, oder? Also jetzt stellt euch mal vor, der hat es wirklich ernst gemeint, der Herr Jesus. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Ihr habt da draußen stehen, Gott ist nicht so möglich, ist das richtig? Oder alles ist möglich bei Gott? Da draußen steht was, ne? Was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich, okay. Aber wenn einer sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, dann heißt es, ich kann alles. Es gibt keine Grenzen. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Also Jesus hat seine Jünger trainiert, der hat die mitgenommen, die sind durch Israel gelaufen, die haben gehört, was er gesagt hat, sie haben gesehen, was er getan hat, und irgendwann hat Jesus ihnen gesagt, so, und jetzt seid ihr an der Reihe. Jetzt geht ihr los, ich gebe euch Vollmacht, die Kranken zu heilen, sprecht die Botschaft aus, die Leute sollen umkehren, das Reich Gottes ist herangebrochen. Und die kamen zurück und waren voller Freude und haben gesagt, Jesus, das funktioniert, die werden wirklich gesund. Sogar die Dämonen müssen ausfahren in deinem Namen. Die waren richtig happy. Die haben das gemacht. Der hat sie richtig angeleitet, hat irgendwann gesagt, so, jetzt seid ihr dran. Jetzt müsst ihr das machen. Und ich möchte uns daran erinnern, wir haben diesen Auftrag. Wir sind Jünger Jesu. Punkt. Wir dürfen all das tun in seinem Namen. Wir haben den Heiligen Geist empfangen. Und ich bin oft der sich am meisten wundert, wenn Gott ein Wunder tut. Ich kann gar nicht immer sagen, dass das jetzt mein Glaube ist, der ihr Wunder vollbringt. Überhaupt nicht. Ich tue einfach das, wovon ich glaube und denke, dass der Herr Jesus das möchte. Und die Ergebnisse überlasse ich ihm. Und dann wundere ich mich oft, was dann passiert. Und der Herr Jesus ist treu. Und in seinem Namen ist eine gewaltige, gewaltige Kraft. Wir sind schon auf der Ziellinie. So, ich lese weiter in unserem Text. Markus 8, Vers 34. Und als er die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen, wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Denn was könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Jesus zu folgen hat Folgen. Und das ist total interessant. Ich sage jetzt mal, wir Pastoren, wir freuen uns immer, wenn jemand sagt, ja, ich möchte mein Leben Jesus anvertrauen, ich möchte ihm folgen, ich möchte Christ werden und so weiter. Und wir sagen, super. Und da sind auch Leute zu Jesus gekommen, die haben das auch gesagt, Jesus, ich will dir nachfolgen. Aber es gibt so eine Sache, ich möchte mich noch zu Hause verabschieden. Ich möchte noch meinen Vater beerdigen. Und Jesus sagt, nee, wenn du mir nachfolgen willst, lass die Toten ihre Toten beerdigen, du aber folge mir nach. Da kommt jemand zu Jesus und sagt, Jesus, ich will dir nachfolgen. Also wir Pastoren würden immer sagen, ja super, endlich mal wieder einer. Und Jesus sagt, hast du dir das gut überlegt? Die Vögel haben Nester und die Füchse haben ihre Bauten. Aber der Sohn des Menschen weiß nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Ah, das ist doch mal irgendwie ein ganz anderer Ansatz. Die sagen vorher, überleg dir das. Willst du mir wirklich folgen? Und hier sagt Jesus auch, wenn mir jemand nachfolgen will, also ist das auch eine Willensentscheidung. Man kann das wollen, Jesus nachzufolgen. Ist nicht in erster Linie ein Gefühl, sondern es ist eine Willensentscheidung zu sagen, wenn mir jemand nachfolgen will, verleugne er sich selbst. Also das steht mir sowas, Selbstverleugnung ist ja sowas krass im Gegensatz zu unserem Zeitgeist der Selbstverwirklichung. Die sagen, du musst dich selbst verwirklichen, ne? Alles mal so ausleben und machen und tun und auch was an Gaben und Lüsten und sonst was in deinem Herzen ist, verwirkliche dich doch mal selbst. Und Jesus sagt, der verleugne sich selbst. Also er hat Petrus vorher erzählt, Petrus und seinen anderen Jüngern, hört mal zu, was das bedeutet, dass ich der Christus bin. Das wird vielen Leuten nicht gefallen. Wenn du wirklich mit Jesus ernst machst, im Sinne von, du willst ihm folgen, egal was es dir kostet, egal was es bedeutet, es wird viele Menschen geben, die werden dich nicht mehr verstehen. Meine eigene Mutter, als ich, weil ich es einfach von Gott gehört habe und weil er mich überwältigt hat, ich kann es nicht anders ausdrücken, als ich irgendwann Ja gesagt habe zu diesem Ruf, Prediger zu sein. Meine eigene Mutter hat gesagt, du wirst auf der Straße landen und verarmen und ich weiß nicht was, die hat mich nicht verstanden. Ich meine, es ist ja meine Mama, die hat es ja nicht böse gemeint. Aber meine eigene Mutter, sie hat mich nicht verstanden. Wenn du Jesus nachfolgen willst, vielleicht Leute, die jetzt noch deine besten Freunde sind, sie werden sich gegen dich wenden. Sie werden dich nicht verstehen. Es gab schon Leute, die haben zu mir gesagt, Mensch Torben, aus der Gemeinde, total interessant, Mensch Torben, hast du dir das wirklich gut überlegt? Ist es eine gute Idee, Pfingstpastor zu sein und damit eine Familie zu ernähren? Ich habe den Gedanken noch nie gedacht gehabt, weil ich dem Ruf Gottes gefolgt bin, als ich, da habe ich noch gar nicht an Familie gedacht. Und ihr kennt ja, oder einige von euch kennen ja unsere Geschichte, dass wir lange Zeit ja auch gar keine Kinder bekommen konnten. Unsere Diagnose unfruchtbar und zeugungsunfähig, also irgendwie, das geht bei uns jetzt gar nicht. Jetzt haben wir 3 Kinder. Aber ich sag mal so, nach menschlichen Ermessen, ist das nicht immer eine schlaue Idee, Jesus zu folgen und das zu tun, was er will? Und es wird viele geben, vielleicht auch aus deinem engsten Beziehungsumfeld, die werden das nicht verstehen. Die sagen, was gehst du da sonntags morgens in so eine komische Sekte? Was gibst du da so viel Geld da rein? Was soll das überhaupt? Ich weiß nicht, ob es Zufall gewesen ist, man sagt ja in der Psychologie immer so, man tut, was man will, aber ich habe jetzt eine Zeit lang meinen Zehnten nicht gegeben. Also ich war ja schon mal in Elternzeit, so wir Pastoren führen den an eine BFB ab und dann war das Geld knapper und habe ich gedacht, naja, ich kriege auch nicht, zahle ich nicht hin und ich habe den Dauerauftrag nicht wieder neu eingerichtet. Und ich habe eigentlich im letzten Jahr, weil ich noch einen Nebenjob begonnen habe, so viel Geld verdient wie noch nie, aber das Geld ist alles weg. Ist alles weg. Und als ich ein armer Bibelschüler war hier in der Gemeinde, da habe ich mal die Kosten überschlagen, was wir so brauchen zum Leben. Hab gesehen, was wir einnehmen. Durch Damaris hat ja BAföG gekriegt und ich ein bisschen Wohngeld. Und dann hatten wir noch Nebenjob. Und dann habe ich überschlagen, was wir brauchen. Und dann habe ich die Lücke gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, wovon gibst du jetzt deinen Zehnten? Von dem, was du einnimmst oder von dem, was eigentlich reinkommen müsste? Und habe ich mir überlegt, ich gebe den Zehnten von dem, was wir eigentlich brauchen. Und Gott hat uns gesegnet und hat immer genug. Ah, ist doch total interessant, oder nicht? Also es gibt viele Dinge in der Jesus-Nachfolge, die sind nach menschlichen Ermessen eigentlich nicht so schlau. Und das werden die Leute nicht so gut verstehen. Aber Jesus hat hier gesagt, wenn mir jemand folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Und in Lukas Evangelium steht sogar davon, der nehme täglich sein Kreuz auf sich. Ich weiß nicht, was dein Kreuz ist, wo Gott eigentlich schon lange zu dir gesprochen hat, dass du es tun sollst und du wehrst dich irgendwie mit Händen und Füßen dagegen. Aber ich will dich ermutigen, dein Kreuz auf dich zu nehmen. Und Jesus zu folgen hat Folgen. Ich will euch mal so ein paar Beispiele zeigen. Ich nenne euch jetzt nicht die Namen dazu, aber das sind alles, ich hatte immer Menschen vor Augen, als ich das aufgeschrieben habe, wo Jesus Folgen hatte. Ich kenne einen Pastor, den hat Jesus zum Pastor, zum Verkündiger gerufen, da war der noch Stotterer. Da konnte der nicht reden. Ist das nicht krass? Und er ist irgendwann zu seinem Pastor gegangen und hat mit ihm gesprochen und hat gesagt, ich glaube, Gott ruft mich in den vollzeitlichen Dienst, Pastor zu werden. Und sein Pastor hat ihm total davon abgeraten und hat gesagt, du hast überhaupt nicht die Fähigkeiten und Begabung dazu, die man braucht, um Pastor zu sein. So von dem Mann, den ich rede, es ist mein Schwiegervater und er ist ja jetzt Pastor in Rente. Und Gott hat ihm viel Gnade geschenkt. Ich bin damals in die Gemeinde reingekommen, da haben die sich in so einem Wohnzimmer versammelt, waren knapp 60 Leute. Und als ich dann, war ein großes Wohnzimmer, war so ein umgebautes Bauernhaus, die haben noch eine Wand umgerissen und so, aber war schon recht eng. Wir haben dann ein Gemeindehaus gebaut und als ich dann 8 Jahre später, das war noch später, dann nach Berühr gegangen sind, waren das 130 Personen da in der Gemeinde. Ich kenne Leute, die sind vom Weiberhelden zum Familienvater geworden. Vom aussichtreichsten Jungmanager auf das berufliche Abstellgleis gestellt worden. Alles, weil sie Jesus nachgefolgt sind. Das war der Grund. Und dadurch einfach Entscheidungen anders getroffen haben als andere. Naja, und dann kenne ich auch jemand, der vom deutschlandweit erfolgreichen Evangelisten zum Pastor einer kleinen Gemeinde in einer kleinen Stadt geworden ist. Weil er Jesus nachfolgt. Kennt ihr den auch? Kennst du nicht? Ich habe an dich gedacht, David. Und das alles nur Jesus folgen hat Folgen. Aber es hat auch einen Lohn. Es hat einen Lohn, Jesus nachzufolgen. Ich sag immer, Gott lässt sich nicht schenken. Alles, was du gibst oder aufgibst, um Jesu Willen, er wird es dir zurückgeben. Petrus hat Jesus irgendwann mal gefragt, und was wird mit uns? Wir haben alles aufgegeben, um dir zu folgen. Und er hat gesagt, du wirst es zurückbekommen. Väter, Mütter, Brüder, Geschwister, jetzt, Äcker, Häuser, jetzt, in dieser Zeit und in der zukünftigen im Himmel auch. Es braucht manchmal ein bisschen Zeit. Und es braucht Geduld und Glauben und Festhalten. Aber es wird werden. Amen. Amen.